Danke Ihnen und eröffne die zweite Fragerunde. Die erste Frage geht an Herrn Professor Wendt Saarland.
Ja, ich habe eine Frage sowohl gleichermaßen an Herrn Rentsch wie an Herrn Kollegen Wieland gerichtet. Es wird heute mehrfach gefordert, eine Rückkehr zur Regelfinanzierung, auch von Länderaufgaben, um eine angemessene Finanzausstattung auch hier zu erreichen. Das ist vernünftig. Die Frage ist aber, und das würde mich eben interessieren, wie die beteiligten Kollegen das sehen, kann das angesichts einer erheblich unterschiedlichen Ausgabenbelastung denn überhaupt gelingen? Und das ist ja eigentlich ein Befund, zu dem wir heute gekommen sind. Es gibt unterschiedliche, höchst unterschiedliche Belastungen der Länder aufgrund von Bundesgesetzen, die in ihrer Belastungswirkung eine erhebliche Streuwirkung haben und aufgrund eben auch von Vergangenheitslasten, die bestimmte Länder besonders treffen. Frage also, wie können wir hier zu einer Rückkehr zur Regelfinanzierung gelangen? Aufgabenadäquate Finanzierung, reicht da das Instrumentarium, das uns heute Artikel 106 und 107 geben, aus? Also geht das insbesondere über eine adäquate vertikale Umsatzsteuerverteilung, die ja ohnehin nach Auslaufen der Kompensationsregelung, das wurde eben hervorgehoben, der Kompensationsregelung nach 143c Grundgesetz im Entwurf ja noch stärker zum Thema werden wird. Frage, geht es weiter vielleicht über einen stärker bedarfsbezogenen Finanzausgleich, der nach meiner Einschätzung jetzt schon möglich wäre? Oder müssen wir, und damit schließe ich, im Hinblick auf unsere Gegenwart die Finanzverfassung die Kapitulation erklären und sagen, wir brauchen eine Totalrevision der Finanzverfassung?
Danke sehr. Die nächste Frage geht an den Herrn Abgeordneten Schui, Fraktion Die Linke.
Ja, das ist eine Frage an Herrn Professor Homburg. Bezieht sich auf den Artikel 104a. Die Frage, die zu stellen ist, wenn nun die Länder erst dann Zustimmungspflicht berechtigt sind, also der Bundesrat, wenn 55% der Lasten von den Ländern zu tragen sind, bedeutet das nicht, dass besonders die neuen Bundesländer, aber grundsätzlich überhaupt wirtschaftlich strukturschwache Länder, dann in besonderem Maße von der Gesetzgebung des Bundes betroffen sein können, da dieser auf der anderen Seite ja nur zur Hälfte bei den Kosten verantwortlich ist. Frage nun, weil ich das Prozedere nicht genau kenne, kann ich weitere Fragen zu anderen Items stellen? Ja?
Sie können noch eine noch Frage eine, stellen,
ja. Okay.
Und dann müssen Sie sich wieder melden.
Nee, ist klar. Das wäre eine Frage an Herrn Professor Seer. Das ist die Zuständigkeit der Finanzverwaltung. Würden Sie vermuten, dass bei einer Neuregelung, wie also die Föderalismusreform dies vorsieht, dass bei einer Neuregelung die Nichtzahlung von Steuern seitens des Unternehmenssektors, sei es im Sinne einer extensiven Nutzung der Gestaltungsmöglichkeiten oder sei es im Sinne einer eindeutigen Hinterziehung, eher unterbunden werden können. Also mit anderen Worten, würde die zusätzlichen Befugnisse des Bundes in der Praxis dahin wirken, dass die Steuereinnahmen sich vergrößern könnten?
Vielen Dank. Die dritte Frage geht an den Kollegen Dr. Wulff, Schleswig-Holstein.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Koriot, und zwar mit folgendem Inhalt. Herr Professor Koriot, halten Sie ein generelles Verfassungsverbot von Finanzhilfen des Bundes im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung der Zuständigkeiten der Länder für zukunftsfähig? Das heißt, können Sie sich auch Fälle vorstellen, auch politisch reale Fälle, wo ein solches ausschließliches oder ein solches generelles Verfassungsverbot von Finanzhilfen kontraproduktiv sein könnte, weil das Land selber aus eigener Finanzkraft diese besondere Lage, die es im Rahmen der ausschließlichen Gesetzgebung zu tätigen hat, nicht bewältigen könnte? Die zweite Frage, die ich habe, möchte ich an Herrn Professor Dr. Kirchhoff stellen, und zwar im Hinblick darauf, dass auch Kollegen von ihm sich schon dazu geäußert haben. Halten Sie es aus der Sicht des Bundes für richtig, Herr Professor Kirchhoff, wenn Sie sich in die Sicht des Bundes versetzen würden, dass die Länder nach Artikel 104a Absatz 4 Grundgesetz in diesem Entwurf auch dann Gesetzen im Bundesrat zustimmen müssen, wenn der Bund den Ländern die Leistungspflichten gegenüber Dritten vollständig von der Hand hält? Das heißt eigentlich, eine finanzielle Beziehung des Landes zu den Dritten dann gar nicht mehr besteht.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn, ne? An den Herrn Abgeordneten Kolbe, CDU-CSU-Fraktion.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Sachverständige, ich habe eine Frage auch zum Artikel 104a Absatz 4 an die Professoren Kirchhoff und Meyer. Wir haben ja schon gehört, dass das eine der zentralen Vorschriften ist, dieser 104a Absatz 4, weil er ja die ursprüngliche Intention, nämlich Zustimmungsbedürftigkeit einzuschränken, doch in gewisser Weise wieder ausweitet. Da waren sich, glaube ich, alle einig. Da es eine zentrale Vorschrift ist, müsste man ja auch auf juristisch-handwerkliche Sauberkeit außerordentlichen Wert legen. Die geht mir ein bisschen abhanden und deshalb, vielleicht können die Sachverständigen hier die Frage beantworten. In der Einladung, davon war ja schon die Rede, ist von erheblichen Kostenfolgen die Rede. Jetzt ist die Einladung sicherlich nicht maßgeblich dann für die Gesetzesauslegung. Aber wir haben ja immerhin noch eine Begründung. In der Begründung ist auch von maßgeblich berührenden Kostenfolgen die Rede auf Seite 18. Ein paar Absätze weiter wird das dann auch noch auf vergleichbare Dienstleistungen wieder erstreckt. Und im Gesetzestext finde ich nackt ohne jede Einschränkung, ohne jede Ausweitung auf vergleichbare Dienstleistungen. Die Formulierungen zustimmungsbedürftig sind also Gesetze, die bei Geldleistungen oder geldwerten Sachleistungen. Also was gilt jetzt? Und wenn jetzt die nackte Fassung des Textes, des Verfassungstextes gilt, ist das nicht ein sehr weites Zustimmungsbedürftnis?
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Runde geht an den Kollegen Abgeordneten Schick, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Engels und Herrn Seher. Wenn ich die Ausführungen von Herrn Engels richtig vorher eingeordnet habe, dann habe ich den Eindruck, dass wir sehenden Auges eine große Reformdividende im Bereich Steuerverwaltung verschenken, die nicht nur die ein oder andere Steuererhöhung, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Streit um bestimmte Verteilungen von Finanzmitteln zwischen Bund und Ländern wesentlich helfen würde zu vermeiden. Und das finde ich eigentlich schon etwas, was sich nochmal lohnt, genauer anzuschauen. Und ich glaube, Herr Gröning, wir können da nicht nur auf die zweite Runde warten, sondern müssten eigentlich auch schauen, was es in dieser Runde möglich ist. Deswegen würde mich interessieren, wie steht die deutsche Steuerverwaltung da im internationalen Vergleich da, im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn zum Beispiel? Wie ist sie aufgestellt, wenn es jetzt darum geht, im Rahmen der Europäischen Union auch stärker zusammenzuarbeiten? Beispiel Umsatzsteuerbetrug sind da ja Initiativen, auch stärker zu einer Kooperation zu kommen. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie bei der Beantwortung auf so ein paar ganz konkrete Punkte der Kooperationsschwierigkeit eingehen könnten, damit wir hier ein Bild bekommen, an was scheitert es denn in der Praxis. Also zum Beispiel Steuergeheimnis auch zwischen Landesverwaltungen. Wie sieht es bei Weisungsrechten konkret aus? Dankeschön.
Danke Ihnen. Ich eröffne die Antwortrunde. Zunächst hat das Wort Herr Professor Engels auf die Frage des Kollegen Schick.
Herr Abgeordneter, die Frage ist ja zunächst mal sehr allgemein gestellt. Es gibt Einschätzungen, wo die deutsche Steuerverwaltung im internationalen Vergleich steht. Ich kann Ihnen das aus eigenen Prüfungen nicht sagen. Das Weltwirtschaftsforum hat ein vernichtendes Urteil über die deutsche Steuerverwaltung gefällt. Das ist sehr deprimierend für uns. Und ich möchte ausdrücklich sagen, soweit wir hinschauen, es liegt nicht an den handelnden Beamtinnen und Beamten. Also das will ich ganz klar sagen. Wenn wir in die Finanzämter hineinschauen, dann sehen wir eben, welche Steuerlast, also welche Arbeitslast auch auf den Leuten lastet, sondern ich denke, es sind strukturelle Dinge. Für mich ist die im Augenblick wichtigste Vorschrift in diesem Bereich die Sie hier im Reformpaket enthalten haben, die Vorschrift, die sich mit dem Weisungsrecht befasst, mit dem Weisungsrecht des Bundesministers der Finanzen im Hinblick auf, die Verwaltung, die Steuerverwaltung im Einzelnen. Der Vorschrift, das ist der Paragraph 21a, kann man an der Formulierung schon erkennen, wie dort um Kompromisse geradezu gerungen worden ist. Es ist etwas, ich habe das nicht zu kritisieren, aber es fällt sehr auf, dass die Ziele, die mit dieser Norm verfolgt werden, als Voraussetzung in die Norm hinein geschrieben werden. Das ist an sich für eine, Verwaltungsverfahrensnorm ausgesprochen ungewöhnlich. In der Sache geht es aber darum, dass künftig ja der Bundesminister der Finanzen Weisungen erteilen können soll. Allerdings, dass dazu die Zustimmung der obersten Finanzbehörden erforderlich ist, wobei sie als erteilt gilt, wenn die Mehrheit der Länder nicht widerspricht. Ich sage mal, von der Konstruktion ist es das, was meine Kollegen heute Morgen schon kritisiert haben, ein bisschen eigentümlich natürlich, dass der Anweisende davon abhängig ist, dass derjenige, der angewiesen wird, zustimmen muss. Letztlich läuft das doch auf Bargaining-Prozesse hinaus, da wollen wir uns nichts vormachen. Ich will das aber nicht zu sehr kritisieren, weil ich finde, es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber, jetzt kommt das Aber. Wir haben ja auch unsere eigenen Erfahrungen in der Vergangenheit mit einfach gesetzlichen Normen an der Nahtstelle zwischen Bund und Ländern. Und da kommt es sehr häufig zu Konflikten und sehr häufig sind wir dann auch im Bereich des Verfassungsrechts. Und jetzt muss ich Sie leider sozusagen ganz genau informieren. Wir haben zwei Normen in der Verfassung, die dieses Weisungsrecht sozusagen geradezu vorprogrammieren, dass wir damit Probleme bekommen. Denn in Artikel 108 Absatz 7 ist genauso wie in Artikel 85 Absatz 3 geregelt, dass Verwaltungsvorschriften, die der Bund gegenüber den Ländern erlässt, nur mit Zustimmung des Bundesrates zulässig sind. Und in einem relativ frühen Stadium hat der entscheidende Kommentator des Grundgesetzes, das war damals Herr Mautz, darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, wenn diese Regelung gilt, dann darf es keine allgemeinen Weisungen ohne Zustimmung des Bundesrates geben. Denn allgemeine Weisungen von allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu unterscheiden, das ist bisher noch niemand gelungen. Und daraus resultieren die Schwierigkeiten, die Anfang der 70er Jahre dazu geführt haben, dass in einer sogenannten Staatssekretärsvereinbarung also die Regelung getroffen worden ist, wir machen Bund und Länder alles einvernehmlich. Und seitdem, das beobachten wir sehr genau, kommt es zu diesen vielen Schwierigkeiten. Konkret für uns heißt das, wir prüfen ja nicht die Länder, das will ich ganz klarstellen. Wir erheben dort nur. Aber wir fragen den Bundesminister der Finanzen, was tut ihr, um diese Ungleichmäßigkeit zu beseitigen? Und er sagt, wir machen dieses und jenes, wir schreiben, wir gehen in unsere Runden, wir versuchen das abzustimmen, aber es ist alles von der Zustimmung der Länder abhängig. Und damit kommen wir als Bundesminister der Finanzen keinen Schritt weiter. Und deswegen ist so viel Herzblut auch von unserer Seite drin, dass jedenfalls in den Bereichen, in denen die Steuern Bund und Ländern gemeinsam zustehen, nur um die Bereiche geht es, doch ein klares Weisungsrecht verankert werden kann. Das können Sie auf zwei Wegen schaffen. Entweder indem man die Vorschrift in Artikel 108 Absatz 7 über die allgemeinen Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung des Bundesrates schlicht und einfach streicht, dann hat man diesen Streit nicht mehr. Oder aber indem man das, was jetzt im Finanzverwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist, hineinnimmt in eine Regelung 107 Absatz 9 dann meinetwegen oder Absatz 8.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Homburg auf die Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Schui.
Ja, Herr Abgeordneter Schui, Sie hatten gefragt, ob aus den Änderungen im Bereich des Artikels 104a sich Gefahren ergeben, jetzt insbesondere für die neuen Länder. Das ist jetzt eine technisch sehr schwierige Frage, die sich am Ende aber klar beantworten lässt. Ich muss das nur etwas entwickeln. Wir haben im Artikel 104a Absatz 3 eine Vorschrift, die besagt, der Bund kann bei Geldleistungsgesetzen mitfinanzieren. Wenn er mehr als 50% der Finanzierung trägt, dann wird dies zur Bundesauftragsverwaltung. Und, das ist jetzt, glaube ich, der Passus, auf den Sie hinaus wollen, Wenn die Länder 25% oder mehr der Finanzierung tragen, dann ist das Geldleistungsgesetz zustimmungspflichtig im Bundesrat. Das gilt für wichtige und bekannte Gesetze wie das Wohngeldgesetz, das Bundesausbildungsförderungsgesetz und dergleichen. Diese letzte Zustimmungspflicht, die fällt nun weg nach dem vor uns vorliegenden Entwurf. Aber diesen Wegfall eines Zustimmungserfordernisses muss man ja im Zusammenhang sehen mit dem neuen Absatz 4. Denn im neuen Absatz 4 ist ja ausdrücklich von Geld und Sachleistungen die Rede. Das heißt, so wie das einige Sachverständige auch gesagt werden, im Wegfall dieses Zustimmungserfordernisses im Absatz 3 in Kombination mit dem neuen Absatz 4 ist insgesamt eine Ausdehnung des Zustimmungserfordernisses zu sehen, also ein höherer Schutz für die Länder. Und dies gilt unspezifisch für alle Länder, sowohl für die alten wie auch für die neuen.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Kirchhoff auf die Frage des Kollegen Wolf und von Herrn Kolbe.
Dankeschön. Ich habe zwei Fragen zu Artikel 104 Absatz 4 zu beantworten. Ich möchte gleich am Anfang einräumen. Der Artikel 104a Absatz 4 ist in der neuen Fassung, vor allen Dingen in seinem Verhältnis zu Absatz 2 und Absatz 3, wohl einer der problematischsten, weil sie nicht ganz aufeinander einstimmen. Zuerst die Frage, ein Zustimmungsgesetz auch, wenn der Bund die Gesamtlasten trägt. Wenn man den Absatz 4 wörtlich liest, wäre auch hier eine Zustimmung des Bundesrates erforderlich. Diese Frage ist aber repariert worden. Es entspricht natürlich nicht der Ratio Constitutionis, weil der Artikel 104 Absatz 4 ja verhindern soll, dass die Bundesländer belastet werden. Wenn der Bund alles trägt, werden sie überhaupt nicht belastet. Dann braucht man dieses Zustimmungsgesetz nicht. Deshalb ist in der Begründung aufgeführt worden ein Teil der Koalitionsvereinbarung, der drin steht, wenn das alles aus dem Bundeshaushalt gezahlt wird, dann besteht keine Zustimmungspflicht. Jetzt ist natürlich nur das Pikante, wie kann man eine Interpretation herbeiführen. Der Text ist zu weit. In der Begründung haben wir vorsichtig angedeutet, dass es so nicht gemeint ist. Dasselbe gilt übrigens, wenn die ganzen Gelder aus dem EU-Haushalt kommen und so weiter. Man kann es allenfalls eben über diese Ratio Constitutionis machen. Ein Belastungseffekt soll ein zustimmungspflichtiges Gesetz herbeiführen. Das wäre meine Lösung für diesen Fall. Strukturell ist das eine weiche Lösung. Da könnte man sich durchaus eine deutlichere Formulierung, eine griffigere Formulierung des neuen Artikel 104 Absatz 4 Grundgesetz wünschen. Ähnliches für die zweite Frage. In den Begründungen steht maßgebliche oder wesentliche Kosten und in dem Text als solchen steht das nicht drin. Ich würde da vorgehen mit einem Bagatellprinzip. Das ist dasselbe wie bei den EU-Beihilfen, die Kommission genehmigen muss. Im Grunde muss sie genehmigen, aber dann gibt es diese De Minimis-Regelung, wo man sagt, bis einer bestimmten Größenordnung tun wir nichts. Die Frage, ob man wesentlich einführt, hat uns in der Kommission beschäftigt, vor allem der Projektgruppe 6, die sich über die Finanzbeziehung unterhalten hatte. Da war auch die Überlegung, ob man wesentlich einführt. Sie haben einen unbestimmten Rechtsbegriff, der vollkommen ungriffig ist, mit dem Ergebnis, in Karlsruhe wird bestimmt, was wesentlich heißt. Deshalb, wir haben wahrscheinlich immer noch dieselbe Regelung, nur dass wir nicht wesentlich in den Text reingeschrieben haben. Nur, dass man wesentlich nicht sozusagen zur Tatbestandsvoraussetzung des Zustimmungsgesetzes macht, sondern dass man dann wahrscheinlich im Wege der Rechtsprechung bei Bagatellfällen oder konsensual bei Bagatellfällen davon absieht. Die Rechtfertigung wäre, dass eine Verfassung nicht in kleine Münze umgesetzt werden soll. Also wirklich für die Klecksfälle, wenn ich das so nennen darf, darf man so etwas nicht benutzen. Aber eine Unsicherheit ist zweifellos drin. Die Interpretation durch die Gesetzesbegründungen kann nicht ersetzen den an sich gewünschten scharfen Verfassungstext.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Koriot zur Antwort auf Herrn Wulff.
Die Frage, Herr Wulff, ob ein Verbot von Finanzhilfen im Bereich der ausschließlichen Kompetenzen der Länder sinnvoll ist, wie es ja jetzt der Artikel 104b Absatz 1 vorsieht, möchte ich beantworten mit einem Ja, aber. Ja, soweit es sich bezieht auf den Anwendungsbereich des Artikel 104b, aber sollte klargestellt sein, dass damit nicht ein absolutes Verbot von Mischfinanzierungen überhaupt von Bund und Ländern in ausschließlichen Bereichen der Länder ausgesprochen sein sollte. Warum ich es zunächst im Rahmen des Artikel 104 b Absatz 1 für sinnvoll halte. Die tatbestandlichen Voraussetzungen, die dort genannt sind, passen eigentlich nicht zu ausschließlichen Länderkompetenzen. Und die in der jüngsten Vergangenheit auf der Grundlage des jetzigen 104a Absatz 4 gelegentlich anzutreffende Praxis, dass also die tatbestandlichen Voraussetzungen gequält wurden über den Wortlaut hinaus, um Finanzhilfen des Bundes vielleicht vorzusehen. Ich denke da etwa so an manche Förderprojekte im schulischen Bereich, die gerechtfertigt wurden etwa damit, dass damit das wirtschaftliche Wachstum gefördert werden könne. Diese Praxis, finde ich, sollte beendet werden. Insofern halte ich diese Regelung in diesem Zusammenhang für sinnvoll, aber noch einmal, es sollte nicht der Eindruck entstehen, und die Systematik allerdings erweckt diesen Eindruck jetzt auch nicht, dass damit ein generelles Verbot von Mischfinanzierungen überhaupt im Bereich ausschließlicher Kompetenzen der Länder ausgesprochen wäre. Das kann auch nicht gemeint sein, denn die Artikel 91a und b bleiben ja, wenn auch deutlich dezimiert, bestehen. Und da geht es ja im Kern um ausschließliche Kompetenzen der Länder. Und da sollen ja Mischfinanzierungen erhalten bleiben.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Mayer auf die Frage von Herrn Kolbe.
Also es geht um den ominösen Artikel 104a Absatz 4, von dem Herr Homburg schon weiß, er ist ja auch vom Bundesrat als Sachverständiger benannt worden, dass der Bundesrat die Verfassungsreform ablehnen wird, wenn dieser Artikel nicht so in das Grundgesetz kommt. Ich würde es für eine Schande halten, wenn dieser Artikel so ins Grundgesetz kommt, denn er gibt keinen Sinn, außer einem Sinn, eine absolute Macht dem Bundesrat zu geben. Also, erstens, die Begründung hat vier Differenzen zum Text. Vier Differenzen, die alle wesentlich sind. Die Begründung sagt, erhebliche finanzielle Verpflichtungen nur und nicht alle Bagatellfälle. Damit ist ein ganzer Schwung von Gesetzen möglicherweise absolut zustimmungspflichtig. Und der Bund kann sich auch nicht auskaufen, weil, hat Herr Kirchhoff zu Recht gesagt, die 100%-Klausel haben sie eben weggestrichen bei Absatz 3, Satz 3. Das heißt, Geldleistungsgesetze, die der Bund voll übernimmt, wo die Länder gar nichts zu zahlen haben, kann der Bundesrat durch Zustimmungsrecht blockieren. Ist das vernünftig? Ist das im Sinne der Länder vernünftig? Das kann da wohl nicht sein. Zweitens, die zweite Sache, die in der Begründung steht, die im Text nicht drin steht. Es handelt sich nur um solche Leistungen der Länder, die keine wesentlichen Spielräume zur landeseigentlichen Bestimmung des Ausmaßes der Leistung enthalten. Auch ein wesentlicher Punkt. Wenn natürlich im Gesetz gesagt wird, es müssen 50 Mark oder was weiß ich gezahlt werden, dann ist das klar. Dann können die Länder nicht 55 zahlen. Wenn aber irgendwelche Sachleistungen oder gar Dienstleistungen zu zahlen sind, so kann man die opulent oder nicht opulent machen. Und wenn der Bund 100% zahlt, kann ich Ihnen garantieren, die Länder werden es opulent ausgestatten. Steht nicht im Text, steht in der Begründung. Der dritte Punkt. Die vergleichbaren Dienstleistungen sollen auch dabei sein. Steht auch nicht im Text. Und ich werde Ihnen nachher sagen, wo die Gefahr liegt. Und der vierte Punkt ist das mit den 100%igen Übernahmen, die dazu führte, dass die Zustimmung entfällt. Steht nicht im Text, ist im Gegensatz in der Systematik des ganzen Grundgesetzes, ist das Gegenteil richtig. Und jetzt ist die Gefahr, die Sie laufen. Die Gefahr ist, das Bundesverfassungsgericht wird beim Streit das erheblich nicht akzeptieren. Weil es sagt, das ist ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Regelung. Und das hätte, und es ist debattiert worden, immer wieder, schon Herr Homburg bei unserer Kommission, immer wieder debattiert worden. Und er hat sich nicht durchsetzen lassen, sondern es ist in die Begründung verschwunden. Jeder hofft, ja, vielleicht macht das Verfassungsgericht vernünftig in unserem Sinn. Und die anderen hoffen, lass uns ruhig reinschreiben, das Verfassungsgericht wird sich an den Text halten. Das wird mit Sicherheit das Verfassungsgericht nicht machen. Es wird die Erheblichkeitsgrenze nicht von sich aus einführen. Aber bei den vergleichbaren Dienstleistungen, das kann man per Analogie machen. Da braucht man keinen Gesetzestext zu vergewaltigen. Und wenn Sie beides kombinieren, dann verliert der Bund mehr, als er bei 84 gewinnt. Und deshalb würde ich dem Bund empfehlen, in einem solchen Fall dem ganzen Reformwerk nicht zuzustimmen. Nicht zuzustimmen. Er wird mehr verlieren. Und Sie müssen auch überlegen, dass mittlerweile die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dahin tendiert, die Einheitsthese aufzugeben. Ich habe das in den Schriftsätzen ausgewiesen. In einer Entscheidung vom September 2005. Da wird von den Schutzzwecken gesprochen, die das Zustimmungsrecht hat. Und gesagt, dass der Schutzzweck eben ist, etwa Verfahren und Organisationen der Länder zu schützen bei 84. Und das hat Konsequenz zur Folge, dass die Einheitsthese fallen muss. Das heißt, dass eine Zustimmungsverweigerung nur möglich ist, wenn die Länder sagen, wir wollen eine andere Verfahrens- oder Organisationsregel und der Bund dem nicht zustimmen will. Aber nicht, wir wollen in der Sache den materiellen Inhalt des Gesetzes ändern. Das heißt also, da die Länder bei 84 eine Kompensation bekommen haben, weil sie nämlich abweichen können, wenn der Bund Organisations- und Verfahrensregeln machen, kann der Bund sich zurücklehnen, die Rechtsprechung abwarten und der 84 ist entschärft. Jetzt dieses Opfer zu bringen, das völlig unsinnig ist, ich sage es nochmal, es ist völlig unsinnig, das gibt keinen Grund für den Bund. Und ich würde mich schämen, wenn das in der Verfassung stünde.
Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Professor Rentsch auf die Frage von Herrn Wendt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bei der Überführung von Mischfinanzierung in Regelfinanzierung muss man, glaube ich, zwei Teile unterscheiden. Zum einen sehen wir, dass die Mittel aus den Gemeinschaftsaufgaben 91a und aus den Finanzhilfen kaum noch eine effektive, was aus den alten Ländern, die neuen Länder nehme ich hier dezidiert aus, für die stimmt die Aussage nicht, aber aus den alten Ländern kaum noch eine relevante Wirkung zugunsten struktureller Entwicklung und so weiter hat. Also von daher würde ich meinen, dass sich die Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel 91, ich rede hier nicht 91a, ich rede nicht von 91b, von 91a, und die Finanzhilfen zum großen Teil relativ unproblematisch in die Regelfinanzierung überführen ließen. Eine andere Sache sind die Mischfinanzierungen nach 104a3, die Geldleistungsgesetze und die Sozialhilfe. Hier liegen ja effektive Belastungen der Länder durch Bundesgesetze vor. Hier sind natürlich mehrere Wege denkbar. Einmal kann man sich vorstellen, dass der Bund bei den Geldleistungsgesetzen in der Tat 100% übernimmt, was hier eben auch schon angesprochen worden ist, dann haben wir das Problem vom Tisch. Das ist das Einfachste. Ob man zu dieser Lösung kommen wird, bin ich sehr skeptisch. Die andere Variante wäre, dass man es den Ländern selbst überlässt, die Leistungen der Höhe nach festzusetzen. Dann könnte man sagen, dann wäre sozusagen eine Finanzierung durch die Länder gerechtfertigt. Die Länder hätten Spielräume, damit umzugehen. Eine weitere Variante wäre, etwas, was Herr Wendt eben auch schon angesprochen hat, etwas über den Finanzausgleich zu regeln. Die Schweiz hat gerade mit der Einführung des neuen Finanzausgleichs in der Schweiz den eigenen einkommenorientierten Finanzausgleich ergänzt durch einen Belastungsausgleich zwischen den Kantonen. Die Schweiz hat sozusagen akzeptiert und auch dort die finanzstarken Kantone haben akzeptiert, dass eben andere Kantone eine Reihe von Belastungen zu tragen haben, die nicht alle Kantone zu tragen haben. Und das hat man in Form eines den einnahmeorientierten Ausgleich ergänzenden Belastungsausgleich geregelt. Ich könnte mir sowas auch vorstellen, dass man sagt, dass man entweder unter den Ländern oder mit dem Bund so etwas regelt. Eine solche Regelung der unterschiedlichen Belastungen der Länder durch die Bundesgesetze hätte aus meiner Sicht würde zwei gravierende weitere Möglichkeiten eröffnen. Wenn man die Belastungsunterschiede zwischen den Ländern ausgleicht, und der Länderfinanzausgleich ist dem immer hinterhergerannt, ja, der Finanzausgleich ist den Belastungen gefolgt und nicht vorweggegangen. Wenn man diesen Ausgleich schafft, könnte man über den Länderfinanzausgleich neu diskutieren, ob man die Ausgleichssätze reduziert, wie das ja einige Länder möchten. Man könnte auch dann, glaube ich, viel eher mit den strukturschwachen Ländern, mit den finanzschwachen Ländern über Möglichkeiten von Hebesätzen für Landessteuern oder für andere Steuern sprechen, weil dann nämlich sozusagen aus meiner Sicht die Befürchtungen der finanzschwachen Ländern am Ende der Dumme zu sein, nämlich Bundesaufgaben vom Bund oder dass ihre die Situation könnten wir beseitigen, dass ihre Ausgaben weitgehend vom Bund definiert werden, aber sie die Finanzierung unter Wettbewerbsbedingungen bereitstellen müssen. Das wird nie funktionieren. Aber wenn ich sage, ich habe sozusagen erstmal ein Level Playing Field, ich habe gleiche Voraussetzungen, Startvoraussetzungen, dann kann ich auch viel leichter hingehen und sagen, ja, und jetzt können wir auch eigene Hebesätze, eigene Steuersätze für die Länder einführen. Aber das wäre eine Voraussetzung. Dankeschön.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Seher auf die Fragen der Kollegen Schick und Schui.
Ja, gestatten Sie mir vielleicht beide Fragen gemeinsam zu beantworten. Vielleicht, was Sie gefragt haben, Herr Schui, verstehe ich so, ob die Ausweitung der Zuständigkeiten des Bundes, hier genauer gesagt des Bundeszentralamts für Steuern, geeignet sind, Steuerverkürzungen auf den Grund zu gehen und Steuerverkürzungen aufzudecken. Ich würde mal so sagen, tendenziell ja, einfach dadurch, weil eben die Länder bei dem Vollzug von Gemeinschaftssteuern selbstverständlich, weil die Sachverhalte eben ja nicht nur länderbezogen sind, wenn man so will, eine gewisse Koordinierung und Unterstützung durch eine Zentralbehörde benötigen. Denn sonst funktioniert es ja nicht. Und insoweit kann ich sagen, ist dieser Schritt ein Schritt in die richtige Richtung. Andererseits müssen wir aber erkennen, dass der Bund bei dem Steuervollzug schwach ist. Der Bund macht zwar die Gesetze, aber verwaltet werden sie durch die Länder. Und insoweit ist es auch so, dass die Weisungsvorschrift, Herr Engel, ich stimme Ihnen da vollkommen zu, dass die Weisungsvorschrift ja gar nicht anders lauten kann, wenn ich nicht die Struktur ändere. Denn was soll der Bund tun, wenn die Länder nicht mitmachen? Das heißt also, der Bund muss die Länder ins Boot holen, damit sie überhaupt dann diese Weisungsziele auch verwirklichen. Denn wenn die Länder es nicht machen, dann ist der Bund machtlos letztlich. Ich meine, sie könnten natürlich Truppen in jedes Land stecken, damit sie so etwas durchführen. Aber auch das wäre dann in der Sache irrelevant. Das heißt also, insoweit ist dieser Vorschriftenkanon, also durchaus schlüssig. Nur meines Erachtens haben wir auch dort ein Problem. Herr Engel, ich will das nicht wiederholen, hat es richtig darauf hingewiesen, der § 21a FVG ist an sich nicht an der richtigen Stelle. Es ist an sich eine Stelle, die auf die Verfassungsebene gehoben werden müsste, denn in der Tat, der Artikel 108 Absatz 7 steht in einem gewissen Widerspruch zu dem, was wir im § 21 FVG dort finden. Gut, es gibt dort einen Streit in der Kommentarliteratur, den will ich hier nicht ausbreiten, aber es spricht doch vieles dafür, dass ich dafür eine Verfassungsänderung benötige. Und dann bin ich beim Punkt 2, Herr Schick. Die Reformchance setzt nicht voraus, aus meiner Sicht, dass ich die Verfassung ändere. Vielleicht hinsichtlich dieses Weisungsrechts, aber nicht fundamental. Denn die Frage, ob ich die Länderfinanzverwaltung, die für sich betrachtet ja durchaus funktionieren, nun effizienter gestalte, das kann ich einfach gesetzlich tun. Das Problem ist nur, dass die deutsche Finanzverwaltung deshalb auch international so schlecht abschneidet, wie es Herr Engel beschrieben hat, weil die Abläufe antiquiert sind. Unser gesamtes Verfahrensrecht ist noch darauf ausgerichtet, als wäre ein Finanzbeamter im Finanzamt hockend wie ein Untersuchungsrichter, der praktisch eine Steuererklärung bekommt und die einzelnen Besteuerungsgrundlagen nach der Manier eines Untersuchungsrichters nun versucht, im Einzelnen durch Beweiserhebungen zu ermitteln. Das ist eine absurde Vorstellung. Wir haben pro Jahr ungefähr 30 Millionen Steuererklärungen im Bereich der Einkommen- und Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer, die letztlich verwaltungsautomatisch bearbeitet werden müssen. In dem ersten Schritt dort einen Finanzbeamten in sogenannten Veranlagungsstellen dazwischen zu schalten, ist Unsinn. Denn diese Personen können die einzelnen Angaben gar nicht sachgerecht überprüfen. Das machen moderne Finanzverwaltungen auch gar nicht mehr. Das heißt also, diese Angaben werden im Zuge, man nennt das Selbstveranlagung oder Selbstdeklaration oder sonst etwas, dort, wenn man so will, automatisch verarbeitet, direkt in einen Steuerbescheid gefasst. Und die Finanzbeamten selber bilden dann Kontrollstäbe, die nach einem wie auch immer gearteten Risikomanagement, das unterscheidet sich zwischen den einzelnen Ländern, aber von der Richtung ist es überall ähnlich, versuchen dann eben jetzt hier die Angaben stichprobenhaft nach Schwerpunkten oder sonst etwas zu verifizieren. Und unsere Finanzverwaltungen sind auch nicht unterbesetzt. Wenn man die Anzahl unserer Finanzbeamten sich anguckt, in der Summe in der Bundesrepublik Deutschland und mit vergleichbaren Ländern in Relation setzt, dann haben wir auch nicht zu wenige Finanzbeamten, wie die Vertreter der Steuergewerkschaft regelmäßig behaupten. Nur unsere Finanzbeamten, die gut ausgebildet sind, falsch eingesetzt. Sie haken letztlich ab. Sie versuchen, die Maschine zu bedienen. Das ist das, was sie tun, letztlich. Ein großer Teil jedenfalls. Das heißt also, wir müssten im Bereich der AO, im Bereich der entsprechenden Vollzugsnormen an sich das Regime so optimieren, dass die Verwaltungsvorgänge eben automatisch auch erfasst werden können. Und da ist Conditio sine qua non, das mögen auch einige Freunde des Datenschutzes nicht so gern hören, aber es ist so, und in allen anderen Ländern, die effizient arbeiten, ist das eine Selbstverständlichkeit. Ohne eine bundeseinheitliche, lebenslängliche, vergebene Steuernummer oder allgemeiner, technischer gesagt Ordnungsnummer, Identifikationsnummer, werde ich dieses Verfahren niemals effizient gestalten können. Das heißt also, diese Voraussetzung muss erfüllt werden. Es ist ein Unding, dass es in 16 Ländern unterschiedliche Steuernummern ist. Und wenn man von dem einen Land in das andere zieht, man eine neue Steuernummer erhält. Das heißt, die Papierstur, wenn man so will, auch elektronisch sich verflüchtigt. Und es ist auch ein Unding, dass Informationen, die in dem Land A nun eingehen, nicht in das Land B automatisch überführt werden können, weil es nämlich an dieser Schnittstelle mangelt. Das heißt, das ist einfach etwas, wo wir hinten dran hängen. So, das Ganze muss selbstverständlich, um es dann datenschutzrechtlich in den Griff zu bekommen, gesetzlich normiert werden mit den entsprechenden Weiterverwendungsbefugnissen und so weiter. Aber das sollte man hinbekommen, und das ist aus meines Erachtens auch keine Frage, wofür ich eine Verfassungsänderung bemühen müsste. Und im internationalen Kontext, das heißt, wenn ich in einem Austausch mit Nachbarländern mich befinde, ja, da brauche ich selbstverständlich eine One-Stop-Agency, die Schnittstelle darstellt. Das heißt, der andere Staat, der andere Fiskus muss doch wissen, mit wem er es zu tun hat. Dass das derzeit nur das Bundeszentralamt für Steuern sein kann, auch wenn ich an dem Föderalismus, auch was den Vollzug hinsichtlich der Auftragsverwaltung bei Gemeinschaftssteuern festhalte, auch da brauche ich eine Stelle, wo die Informationen einlaufen und dann praktisch auf die Länder verteilt werden. Sodass ich also zusammenfassend sagen möchte, die Überlegungen hier in dem FVG machen durchaus Sinn. Sie sind aber erst ein ganz kleiner Schritt in eine Richtung, die ich als effiziente Steuerverwaltung im internationalen Vergleich bezeichnen würde.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Wieland auf die Frage von Herrn Wendt.
Ich kann mich insoweit, Herr Wendt, wesentlich an das anschließen, was Herr Rentsch geantwortet hat. Ich denke auch, man muss natürlich einräumen, es gibt Bereiche, wo man eine Regelfinanzierung auch bundeseinheitlich sich vorstellen könnte. Aber ich hatte ja in meinem Eingangsstatement darauf hingewiesen, so unterschiedlich wie die Lebensverhältnisse in Deutschland mittlerweile sind, ist es dort, wo es um Aufgaben geht, die etwa im Sozialbereich ganz unterschiedlich in den einzelnen Ländern verteilt sind, wahrscheinlich nicht gut möglich, das über eine Regel auszugestalten. Das muss stärker bedarfsbezogen geschehen. Das geht ein Stück weit, würde ich Ihnen zustimmen, auch im vorhandenen Finanzausgleich. Mein Plädoyer wäre trotzdem, dass man versuchen müsste, insoweit die Finanzverfassung grundlegend den veränderten Bedingungen anzupassen. Ich denke aber, wenn man als Beispiel nimmt, etwa die Frage Alimentation von Beamten. Jeder Hochschullehrer, der sich mal an einer anderen Hochschule beworben hat, überlegt natürlich, wenn ich jetzt einen Ruf, sagen wir, nach Düsseldorf oder München bekomme, brauche ich mehr Geld, um dort zu leben, als wenn ich vielleicht einen Ruf nach Bochum kriege. Und von daher, denke ich, spricht durchaus was dafür, wenn man sagt, man hält am Alimentationsprinzip fest, worüber man ja streiten kann, dass man dann auch tatsächlich schaut, wie sind die konkreten Umstände. Ich würde allerdings auch sagen, man muss sich sehr genau überlegen, wenn man bestimmte Kriterien nimmt, sind es die richtigen Kriterien. Hier ist ja heute Morgen mal erwähnt worden, Gelder, die Länder für den Hochschulen kriegen, sollten vielleicht davon abhängig gemacht werden, wie viele Studierende erfolgreich das Studium abschließen. Ich kann Ihnen sagen, ich prüfe diese Woche und nächste Woche in Frankfurt zweimal im Staatsexamen. Von den 12 Kandidaten sind 2 schon durchgefallen nach dem schriftlichen, 6 weitere stehen auf der Kippe. Wenn jetzt Hessen praktisch je mehr Geld kriegt, je mehr Studierende erfolgreich abschließen, kann ich Ihnen sagen, was mein Präsident Steinberg, den Sie am Montag auch gehört haben, mir sagen wird. Das Ergebnis muss sein, also mehr als 3, aber auf keinen Fall. Denn ansonsten kriegt Hessen nicht genügend Geld für die Universitäten. Schiele mir verfehlt zu sein.